Damit
los!
Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel, Licht im Schacht.
Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Licht im Schacht, zwei Typen graben in der Bibel. Schön, dass ihr wieder dabei seid.
Heute geht's mal um besondere Fortbewegungsmittel. Wir werden heute davon hören, dass Jesus auf dem Esel nach Jerusalem eingeritten ist. Zeitlich ist das ungefähr einzuordnen, eine Woche vor Ostern. Also wir sind ja jetzt inzwischen nach Ostern, aber denkt euch mal zurück, eine Woche vor Ostern, da spielt unsere Geschichte heute. Und ich habe mal die KI bemüht und habe einfach mal gefragt, so nach dem Motto, würdest du lieber fragen wieder? Das hatten wir ja auch schon mal, glaube ich, in der zweiten Folge. Und habe mal die KI bemüht zum Thema skurrile Fortbewegungsmittel. Und da hat es mir folgende zwei Fragen ausgespuckt und die will ich dir jetzt einfach mal stellen. Bist du bereit?
Natürlich.
Frage Nummer 1. Würdest du lieber einen fliegenden Teppich besitzen oder ein Auto, das unter Wasser fahren kann?
Also auf jeden Fall den fliegenden Teppich, weil ich wüsste nicht so richtig, was ich unter Wasser will.
Ja, du kannst nach Amerika fahren zum Beispiel.
Ja, aber wann fährt man denn mal nach Amerika?
Naja, weil es bis jetzt ja nicht geht, weil du dein Auto nicht unter Wasser fahren kannst. Wobei man dann ja sagen muss, dann brauchst du ja wahrscheinlich auch unter Wasser Tankstellen.
Oder? Ja, ich glaube, das ist ein logistisches Problem.
Ja, aber du kannst zum Beispiel einfach mal, früher hat ja ganz am Anfang, als dieses Google Maps neu war oder so, nee, Maps vielleicht, nee, aber diese Navi-Systeme, die haben ja manchmal dann durch Flüsse einfach.
Ja.
Wo, was weiß ich, irgendwie eigentlich nur eine Fähre hin und her fährt und dann haben die einfach gezeigt, es soll ja angeblich Autofahrer gegeben haben. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber es gab solche Berichte, die direkt in den Fluss gefahren sind.
Hätten
die so ein Auto gehabt, dann wären die einfach durchgefahren. Wäre doch geil.
Aber ich denke halt trotzdem so praktisch an den Alltag und da einfach mit einem Teppich zum Edeka fliegen, wenn man noch eine Packung Milch braucht oder auf Arbeit. Du kannst einfach über jeden Stau fliegen, schon praktisch.
Naja, aber ich denke mir, also keine Ahnung, wie dieser Teppich beschaffen ist. Ne? Das kommt ja irgendwie, es gibt ja irgendeine Märchen, hä, mit dem fliegenden Teppich, oder?
Na, Aladdin ist es doch, oder?
Der Aladdin?
Okay. Irgend sowas, tausend.
Aber jedenfalls, ich frage mich, ist der Teppich dann vom Gefühl her, wenn du drauf sitzt, wie ein Brett, wo du sagst, okay, du kannst mal einen Kasten Bier hinten abstellen, oder ist das eher so schwabbelig? So? Also, weißt du, so schön Stoff, aber der gibt dann irgendwann nicht mehr nach. So, und was mir total fehlen würde bei dem fliegenden Teppich, wäre irgendwie so der Angstgriff, wenn du heftig um die Kurve fliegst.
Du musst halt mit Vorsicht fliegen.
Also ich glaube, ich würde mich für das Auto, Unterwasserauto entscheiden. Ja, finde ich eigentlich ganz geil.
Da kannst du während der Fahrt angeln.
Aber ich sag mal, so ein Auto, wo du die Scheibe runterleiern kannst. Und also ich denke, das
ist nur so ein Spalt für den Angel.
Genau, kommt nur ganz wenig Wasser rein. Würdest du lieber auf einen Vogelstrauß zur Arbeit reiten oder immer dorthin von einer Gruppe Mopswelpen in einen Schlitten gezogen werden? Also Mopswelpen, also das sind Hunde, ne? Mops, kennst du.
Ja.
Was wäre lieber, Vogelstrauß oder auf dem Schlitten von Mopswelpen gezogen?
Ich denke, der Strauß ist einfach schneller. Also stell dir mal vor, so ein Mopsschlitten, das ist doch Mopsgeschwindigkeit. Also es geht doch gar nicht voran. Und keine Ahnung, dann brauchen die Viecher bestimmt alle 10 Minuten eine Pause, um durchzuschnaufen und zu trinken. Das stelle ich mir richtig nervig vor. Also lieber Strauß, das klingt spaßig.
Ja, aber hast du schon mal, also das machen ja, das kann man ja tatsächlich irgendwie
in Afrika.
Auf Mopswelpen, das habe ich noch nie gesehen, aber ich meine jetzt so Strauß, auf dem Strauß reiten. Aber ich stelle mir das so unbequem vor. Du hängst dich irgendwie an seinen langen Hals, dann möchtest du nicht zu doll dich festhalten. Oder tut der irgendwie stöhnen und weiß nicht mehr so richtig, wie es jetzt gehen soll. Und dann hat er dann einen Sattel oder also.
Ich denke, es ein bisschen wie Achterbahn fahren. Ich stelle mir das ganz witzig vor.
Ja, da kannst du aber zum Beispiel auch nicht einkaufen gehen. Also, ja gut, wenn du einen Rucksack hinten drauf hast. Bei den Mopswelpen sagt ja niemand, wie groß der Schlitten ist. Ne? Das kann ja total langer Schlitten sein mit total vielen Mopswelpen.
Aber es kann ja sein, das setzt sich durch, wenn die Benzinpreise weiter durch die Decke gehen und wir alle Strauß reiten. Ja. Dann gibt es halt vor dem Lidl einfach so eine Straußstation, wo die was fressen und was trinken.
Findest du gut? Ja, ich hätte aber zum Beispiel auch Angst vor den Sträußen.
Ja, ist ja ein zahmer Strauß. Und die Eier, ne? Das ist okay. Da kannst du dir, wenn du mal Rührei machst, wirst du satt.
45 Minuten musst du so Ei kochen, habe ich mal gelesen.
Echt?
Ja.
Aber ich finde gekürztes Ei nicht so gut. Ich würde Rührei machen.
Und schön Frühstück, mit Speck. Frühstücksei ist doch einwandfrei.
Aber Rührei ist besser.
Na gut, das ist jetzt schon wieder Geschmacksfrage. Was die Sträuße nämlich auch können, dann geht ja das Kniegelenk umgedreht. Also praktisch, wir knicken ja nach hinten ab, die knicken ja nach vorne ab. Das heißt, wenn du vor denen stehst, können die dir einfach volle Kanne dich treten. Und die machen das auch. Die können richtig aggressiv werden. Also du brauchst dann wirklich einen Zahmstrauß. Na gut, aber mal weg von diesen skurrilen Fragen, die uns die KI hier beschert hat. Mal hin zu realistischen Fortbewegungsmitteln. Was würdest du denn ernstlich mal gern selber fahren? Oder fahren, keine Ahnung, oder fliegen oder bewegen?
Ich bin tatsächlich schon ziemlich vieles gefahren, aber was ich noch nicht gefahren bin und gern mal machen würde, wäre so ein Jetski. Ich wollte das auch mal machen, aber das war erstmal sauteuer. Und dann wäre immer halt irgendeinem Guide hinterhergefahren, der wäre so ganz langsam in so eine Lagune gefahren und dafür 150 Euro. Also wenn, würde ich das Ding mal eine Stunde einfach fahren wollen, ohne dass mir jemand sagt, wie schnell und wohin. Ich denke, das macht Spaß.
Ja, was bist du schon für geile Fortbewegungsmittel gefahren, weil du jetzt sagtest, ja, ich bin schon vieles gefahren. Na, also außer dein, was hast du jetzt, ein VW? Nee.
Jetzt habe ich ein Caddy, genau. Ja. Also ich hatte schon ein paar schöne Autos. E39, BMW war zum Beispiel eins meiner Favorites. Ich bin auch mal ein GDI gefahren, das war auch cool. Meine Autos hatten oft nur eine sehr kurze, also ich hatte eine Zeit, da habe ich in einem Jahr drei verschiedene Autos gefahren, weil das mir jedes Mal jemand zusammengeschoben hat. Aber es waren alles coole Autos. Und ich habe immer von der Versicherung genug Geld gekriegt, um mir dann das nächste zu kaufen. Aber auch, ich bin mal Quad in der Wüste gefahren, das war zum Beispiel richtig cool. Oder, wie heißt das, Skido, also so ein Schneemobil, das war auch richtig cool. Und dort durften wir auch einfach über die Felder hacken und hatten das, also das hat schon richtig Spaß gemacht. Aber ich denke, auf dem Wasser ist schon auch nochmal besonders.
Ja, aber weil du sagtest ja, du hast drei Autos relativ kurzer Zeit gehabt. Also ich bin auch so ein Mensch, ich muss irgendwie eine Beziehung zu meinem Fahrzeug aufbauen. Also ich liebe es, ein Fahrzeug auch lange zu haben. Also mein erstes Auto, das war ja der besagte Astra, der ja kaum PS auf der Brust hatte mit seinen 65 PS. Dann hatte ich einen Golf 2, der hatte zwar nur 75 PS, aber der ist viel leichter.
Okay.
Und mit allen Autos habe ich irgendwie so eine emotionale Beziehung aufgebaut. Ist das bei dir gar nicht so, dass du sagst, also es kann es sein, manchmal nach einer langen Urlaubsfahrt, dass ich übers Armaturenbrett streichle und sage, hast du gut gemacht.
Okay, so zärtlich bist du. Unterschiedlich. Also zum Beispiel mein erstes Auto, viele hängen ja so am ersten Auto, das war ein Peugeot 206. Absolute Schrottkarre, wirklich. Der war mehr in der Werkstatt als alles andere. Und den mochte ich auch wirklich nicht. Also ich hatte so richtig Wut, wenn wieder was kaputt war. Und ich habe irgendwann an so einem Abend nach einem Bier, habe ich dort noch eine Flamme drauf gesprüht, eine richtig dumme Aktion. Der sah dann auch noch beschissen aus. Da war ich einfach nur froh, wo das irgendwann rum war und ich mir ein gescheites Auto kaufen konnte. Und gerade dieser GDI, den mochte ich schon sehr. Das war cool, da war ich schon noch traurig, dass der dann zusammengeschoben wurde. Aber danach habe ich mir einen Cupra gekauft, das war noch ein bisschen schöner. Also man kann sich auch wieder was Neues, Schönes besorgen.
Wie viel hattest du denn schon Autos? Ganz schön verschleißt, habe ich das Gefühl.
Nee, ich hatte echt lange den Peugeot, dann hatte ich den GTI, den hatte ich aber wirklich nur ein Vierteljahr. Dann hatte der einen Totalschaden, auch vor Unfall, ich war nicht schuld. Genau, dann habe ich mir einen Cupra gekauft, der hatte nochmal ein paar PS mehr. Dann haben wir ein Kind gekriegt, haben gesagt, es ist ein bisschen eng im Cupra, vor allem mit Sportauspuff, ein bisschen laut, wenn das Kind mal schläft. Dann haben wir den BMW gekauft.
Aber du warst ja dann eh in Israel, wo das Kind
da
war.
Das ist alles noch vorher.
Alles davor,
genau, das war während dem Studium, haben wir dann den BMW gekauft. Als Familienauto, herrlich. Genau, und dann, als wir nach Israel gegangen sind, haben wir den BMW verkauft. Und genau, dann hatten wir zwischendurch mal noch einen Bora. Den hatten wir, aber das war ein Auto, das war klar, der hat nur noch ein halbes Jahr TÜV. Den haben wir für 500 Euro gekriegt und sind dann einfach übergangsweise nach Israel gefahren. Und dann hatten wir noch ein Octavia und jetzt ein Caddy. Das ist so die ganze Fahrzeugstory.
Ja, und ist für dich Auto einfach nur was Praktisches von A nach B oder verbindest du damit auch irgendwie so eine Art Statussymbol, wo du sagst, also mit so einer Reuse, keine Ahnung, mit so einem durchgerosteten Dacia Logan oder was ich super hässlich finde, Suzuki hier Ignis, Ignis ist er, wie hieß denn dieser Wagon A? Kennst du noch den Suzuki Wagon A? Das sah schon scheiße aus. Oder dieser Renault mit diesem Knubbel unter der Scheibe.
Oder? Der nochmal so eine Reihe hat, solche richtig komischen Lichter, das sah aus wie so ein Raumschiff.
War das Fiat?
Ja, ich glaube schon. Der wurde ja auch als hässlichstes Auto gekürt.
Ja, zu Recht.
Also das war krass. Aber mein Vater fand den übelst schön zum Beispiel. Konnte ich nicht verstehen, aber der hat immer gesagt, den würde ich gerne fahren.
Aber ist es so für dich auch so, hat es so einen Statussymbol, Charakter, ist es ja völlig egal. Am Ende, er muss praktisch sein, er muss genug Platz für die Familie bieten.
Genau, also schon eher praktisch. Und ich finde, es muss ein bisschen Spaß machen zu fahren. Also gerade im BMW ist man einfach immer gerne gefahren. Das vom Fahrgefühl her, das hat kein anderes Auto wieder geschafft. Und ein Heckantrieb, das war natürlich im Winter schön, man konnte mal ein bisschen driften. Also Spaß machen ist schon schön.
Ja.
Und bei dir?
Naja, ich fahre das geilste Auto der Welt, in T4. Nee, tatsächlich, bei mir, also Statussymbol ist es nicht, aber es muss mir schon irgendwie ein bisschen gefallen und es muss, also ich glaube, es ist eher von der praktischen Seite, es muss einfach praktisch sein. Es muss zuverlässig sein, es muss vom Verbrauch sich in Grenzen halten und es muss alles reinpassen. Ich habe zum Beispiel bei mir bemerkt, die Autos sind immer größer geworden. Und du kannst gefühlt keinen Schritt zurückgehen. Also selbst wenn wir jetzt im Sommer in Urlaub fahren mit dem T4, der ist ja nun wirklich groß. Wir haben drei Kinder und trotzdem ist da alles voll. Also wir haben noch ein Dachzelt oben drauf, der Kofferraum ist voll, manchmal ist noch im Fußraum was. Das ist alles voll und ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, irgendwie ein kleineres Fahrzeug zu bewegen, sondern das ist einfach...
Wenn du dann immer sagen, früher sind wir mit einem Trabi an der Ostsee gefahren.
Ja, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja. In so einem Trabi-Kofferraum, da kriegst du ja nicht mehr irgendwie eine Kutsche rein. Als der
Na, du musst ja auch noch einen Kanister drin haben und so.
Naja, aber du konntest halt auch einfach reparieren. Ne? Man sagt, immer, meine Mutter hat gesagt, einen Daumenstrumpfhose, da kannst du hier einen Keilriemen ersetzen, erstmal, um erstmal noch mal bis Hemd zu kommen, dass die Lichtmaschine noch angetrieben wurde. Lange genug locker hier von der Leber weg erzählt. Ich würde sagen, wir starten rein in den Bibeltext und bevor wir das tun, würde ich gerne ein Gebet sprechen. Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass du durch dein Wort zu uns sprechen willst. Und wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt offene Ohren und offene Herzen gibst für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Ja, unser heutiger Text steht bei Lukas 19, die Verse 28, jetzt muss ich selber erstmal gucken, bis 48. Ich lese es uns mal vor. Jesu Einzug in Jerusalem. Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freude Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der da kommt, der König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkennest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir. Und kein Stein wird auf dem anderen gelassen, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel, aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die Angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn. Bis hierhin den Text für heute.
Ich habe letzte Woche über Demut gesprochen oder vor zwei Wochen. Heute würde ich gerne über Sanftmut sprechen. Keine Ahnung, was dann kommt. Hartmut, aber ich finde es gut in diesem Text oder ich finde es spannend, wie Jesus hier reagiert. Also ich finde es so anders in ganz vielen Punkten, als es vielleicht von dem Herrscher erwartet wird. Also die Juden haben ja die Sehnsucht gehabt, dass einer kommt oder dass der Messias kommt, um sie zu befreien von der römischen Unterdrückung. Und eigentlich war ihre Sehnsucht schon, da kommt ein starker militärischer Herrscher und dann kommt Jesus und reitet auf einem Esel. Im Griechischen steht, ist es sogar verniedlicht, also da steht Eselchen oder halt ein Babyesel. Und das ist natürlich nicht das, was man von einem starken Herrscher irgendwie erwartet. Also da rechnet man vielleicht mit einem krassen Streit, Ross oder sowas, oder wie Hannibal 200 Jahre vorher bei seinem legendären Zug über die Alpen mit 40 Elefanten, das wäre krass gewesen, oder ein Strauß, also das hätte irgendwie Aufsehen erregt, aber Jesus reitet auf einem Eselchen und drückt irgendwie nicht gerade Stärke aus. Es geht ja auch weiter in diesem Text, sagt er fast nichts, also er antwortet einmal den Pharisäern, aber sonst kommt dort nichts, dass er irgendwie sich feiern lässt, dass er irgendwas kommentiert. Und auch später in dieser ganzen Handlung der Kreuzigung, Jesus ist ganz oft ruhig und lässt über sich ergehen, was da passiert. Und das, finde ich, zeigt alles so eine Sanftmut, wie Jesus hier reagiert. Und ich glaube, spannend ist, Sanftmut ist nicht Schwäche. Also vielleicht erscheint das so und ich glaube, den Leuten erschien das auch so. Denn viele von denen, die ihn hier noch feiern, hier feiern Tausende.
Ja.
Und am Kreuz stehen dann nur noch eine Handvoll Leute, die noch zu ihm stehen. Und ich glaube, das ist das, die sehen dann, oh, es ist doch nicht der starke Herrscher, den wir erwartet haben. Es ist nicht der, der den Römern jetzt auf die Fresse haut, sondern er kommt hier so schwach daher auf einem Esel und wird dann irgendwie gekreuzigt. Die Leute haben es nicht verstanden und verwechseln das mit Schwachheit. Aber eigentlich steckt darin, in dem, was vielleicht so schwach erscheint, ja gerade was unglaublich Bedeutendes, dass Jesus, so sanftmütig wie er ist, ihm es aber nicht egal ist. Also Schwäche wäre ja vielleicht, mir ist es egal, was da passiert, aber dass er über Jerusalem weint oder dass er dann auch diese Händler austreibt, zeigt ja, ihm ist es nicht egal. Er hat ein übelstes Anliegen für die Menschen und er tut halt das, was nötig ist. Und das war nicht der starke Herrscher. Starke Herrscher gab es genug, aber die haben irgendwie nicht geholfen. Und auch heute, denke ich, gibt es viele Herrscher, die die große Klappe haben. Aber jemanden, der sanftmütig ist, der im richtigen Moment die Klappe hält, aber im entscheidenden Moment auch bereit ist zu handeln. Ich finde, das ist das, was Sanftmut ausmacht. Und diesen Weg geht Jesus eben bis ans Ende. Er geht ans Kreuz und das war der einzige Weg der Rettung. Und interessant ist ja auch, dass es an Passa spielt. Also die Juden bereiten sich gerade aufs Passafest vor, wo es ja genau darum geht, dass am Ende dieses Opfer damals in Ägypten, dass die ein Lamm geopfert haben und das Blut an die Türen gestrichen haben, dass das Rettung gebracht hat. Also auch sowas ganz Unscheinbares, so ein Strich an der Tür war ja das, was gerettet hat. Und jetzt ist es dieser schwache König auf dem Eselchen. Also das, was vor der Welt leiden wirkt, ist eigentlich das Größte und Entscheidendste überhaupt.
Wobei ich jetzt mal noch entgegnen würde, es ist ja erstmal leicht, sanftmütig zu sein, wenn du bejubelt wirst. Na, also wenn meine Family zu Hause sagt, oh, Papa ist der Stärkste, du bist der Größte, deine Ideen sind wirklich genial und Nobelpreisverdächtig, dann fällt es mir ja leichter, zu schweigen und zu genießen. Man muss aber sagen, Jesus bleibt sich ja dem treu.
Genau.
Und selbst als er gegeißelt wird, als er verspottet wird, als er am Kreuz hängt, fängt er jetzt nicht plötzlich an und jetzt raste ich hier aus. Aber jetzt gibt es mal richtig Feuer, sondern er bleibt auch dort der Sanftmütige.
Ja.
Und bittet sogar für die, die das tun und ihn ans Kreuz schlagen. Also ich denke, an solchen Punkten kann sich es eben besonders auch entzünden. Du hast ja neulich mal zu mir gesagt, Lars, du bist auch sanftmütiger geworden. Und ich habe das dann mal meiner Frau erzählt und die hat so relativ kühl darauf gesagt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und da habe ich so gemerkt, das ist wirklich auch gar nicht so einfach,
naja,
als sanftmütig wahrgenommen zu werden. In der Familie, im Freundeskreis, in seinem Umfeld. Und ich bin da auch noch auf dem Weg.
Aber tatsächlich wird das an mehreren Stellen auch über Jesus gesagt. Also eine seiner Hauptbeschreibungen ist, er war sanftmütig.
Ja.
Und an drei Stellen in den Briefen von Paulus steht, ihr als seine Nachfolger seid sanftmütig. Das ist eine Gabe und eine Frucht des Geistes. Also es ist was Jesus sich wirklich wünscht für uns als seine Nachfolger. Und ich bin da auch auf dem Weg, absolut. Ich bin jetzt auch nicht von Natur aus super sanftmütig. Aber es ist was, wonach wir uns ausstrecken sollen. Und ich glaube, es ist eben auch dieses, mir ist es auch mal egal, dass ich hier vielleicht schwach wirke. Ich muss mich hier nicht verteidigen. Das hatten wir ja schon mal an einem anderen Punkt. Und trotzdem, es ist mir aber nicht egal, was passiert. Also das, finde ich, zeigt ja auch der weitere Text. Jesus hätte auch sagen können, mir doch alles egal. Ich werde gefeiert, ist mir egal. Ich werde gekreuzigt, ist mir egal. Ob die Menschen zugrunde gehen, ist mir egal. Aber das ist ja Sanftmut nicht. Und das zeigt Jesus ja klar.
Ja.
Vielleicht als kleine Ergänzung dazu, so wie die Menschen sich wünschen, dass Jesus auftritt, das passiert ja auch, wenn man mal Offenbarung 19, Vers 11 liest, also ganz am Ende der Bibel, da steht, wie Jesus einmal wiederkommen wird, wenn das Ende der Zeit quasi erreicht ist. Und da kommt Jesus quasi mächtig. Er kommt auf einem weißen Pferd, hinter ihm ist das himmlische Heer und er hat ein Schwert und so, also lest es gerne mal durch. Und dann kommt er aber, um Gericht zu halten. Und die Leute hätten das gar nicht vertragen, also dieses Gericht. Dann wären sie nämlich zugrunde gegangen.
Ja.
Und am Ende ist es nur Jesu große Gnade, dass er in Schwachheit kommt, sich klein macht, dass alle diese Erlösung geschenkt bekommen. Und am Ende ist es so, wenn wir diesen schwachen König, der am Kreuz stirbt, diese Gnade nicht für uns annehmen, dann haben wir irgendwann mit dem König, mit dem Schwert, der zum Gericht kommt, ein Problem.
Ja, sehr guter Gedanke. Ich bin tatsächlich auch beim Esel hängen geblieben und ich habe so gedacht, das wirkt erstmal auf den ersten Blick, wo ich es gelesen habe, wie das Jesus seine Jünger beauftragt, jetzt den Esel zu klauen. Also der sagt ja, geht in diesen Ort, bindet ihn los und bringt ihn zu mir her. Und falls euch jemand fragt, dann sagt ihm, der Herr bedarf seiner. Aber falls euch niemand fragt, nehmt ihn einfach mit, so nach dem Motto. Ich habe so gedacht, ey, das ist doch krass, ey, tut ja Jesus seine Jünger anstiften zum Diebstahl. Ich bin beim drüber nachdenken, bin ich auf Psalm 50 gestoßen. Da heißt es, denn mein ist alles Getier des Waldes, das Vieh auf 1000 Bergen. Mein ist der Erdkreis und was ihn erfüllt. Gott gehört alles auf dieser Welt. Und das zeigt auch dieser Text. Der braucht eigentlich nicht mehr fragen, wenn er etwas von dem nimmt, was ihm eigentlich sowieso gehört. Und das merkt man ja auch, die Jünger gehen los, die binden den Esel los, die wollen loslaufen, dann kommt da jemand und sagen wir, ey, was macht ihr? Warum bindet ihr denn jetzt los? Und die Jünger antworten so, wie es Jesus ihnen gesagt hat, der Herr bedarf seiner. Und dann kommt keine Widerrede mehr, sondern die lassen den Esel ziehen.
Ja.
Und ich habe so gedacht, dass, keine Ahnung, ob das jetzt ein bisschen weit hergezogen ist, aber es gibt in der Bibel immer wieder Verse oder Stellen, wo Menschheit manchmal auch mit Tieren verglichen wird. Also im Positiven, nicht im Negativen, sondern wo es zum Beispiel heißt, ihr seid wie Schafe. Jesus ist der Hirte, ihr seid die Schafe. Oder im Alten Testament gibt es auch mal den Vers, der Ochse und der Esel, die kennen ihre Krippe, ihr aber kennt eure Krippe nicht, wo ihr euch hinwenden sollt. Und wenn man es mal vor dem Hintergrund anschaut, dann finde ich interessant, was hier passiert. Jesus beauftragt seine Jünger, den Esel als erstes loszubinden, ein Stück weit in die Freiheit zu führen. Und ich habe so gedacht, was sind so Dinge, die uns binden? Also da denke ich gar nicht unbedingt daran, irgendwie Alkohol oder Drogen, sondern ich habe so gedacht, was kann Menschen so heutzutage binden? Was weiß ich, wenn ich irgendeinen Groll in meinem Herzen habe gegenüber einem anderen und der Last von dem Groll einfach nicht ab, dann ist es wie etwas, was mich bindet. Oder wenn ich das Gefühl habe, dass ich wertlos bin, dass ich nichts wert bin, dann kann das sein, etwas, was mich bindet. Oder Pessimismus. Menschen, die ständig pessimistisch sind, die sind wie in ihrem Leben auch gebunden. Oder Reichtum kann binden, toxische Beziehungen, irgendwie so emotionale Abhängigkeiten. Ich tue etwas für jemanden, der mir emotional nahe steht, nur weil er es ist, aber eigentlich habe ich gar keine Lust drauf. Eigentlich tut es mir gar nicht gut, was ich dort tue. Oder auch so unausgesprochene Erwartungen. Ich handle eigentlich nur danach, weil ich denke, die anderen erwarten das von mir.
Ja.
Oder auch Perfektionismus. Also wie sehr kann uns Perfektionismus auch binden, dass ich immer das Gefühl habe, es muss perfekt sein. Und wenn es nicht perfekt ist, dann bin ich unzufrieden. Ängste können binden. Und schlussendlich bindet auch so Schuld, Sünde. Und bei all denen geht es darum, frei zu werden von der Bindung, losgebunden zu werden. Das ist sozusagen der Grundauftrag Jesu, Menschen loszubinden, Menschen zu ihm zu bringen und dass Menschen bei ihm ankommen in seiner Gegenwart. Also der Herr bedarf seiner, er braucht dich, du bist benötigt, du wirst gebraucht. Heutzutage wird ja manchmal eher so vom Christentum behauptet, naja, ihr habt so viele Regeln, ihr müsst euch an so viel halten, ihr seid doch gar nicht in Freiheit, ich lebe mein Leben frei.
Ja.
Aber vor dem Hintergrund von den Punkten, die ich gerade genannt habe, wenn man dann mal genau hinguckt in das Leben einzelner Menschen, da ist da gar nicht so viel Freiheit, sondern das sind eben dann Zwänge, Perfektionismus, was ich alles so gesagt habe, wo Menschen sich dranhängen und wo sie wie gebunden sind. Und Jesus sagt, nee, das will ich nicht für euch. Ich will, dass ihr frei seid. In Johannes 8, Vers 36, da heißt es, wenn nun der Sohn euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und das, keine Ahnung, ich habe das jetzt vom Esel her gedeutet, aber es gibt ja auch genug andere Bibelstellen wie die jetzt gerade im Johannes, die das so deutlich machen, dass Jesus will, dass wir in Freiheit geführt werden, wo wir gerade irgendwie aktuell noch feststecken. Genau, das war so mein erster Punkt.
Sehr gut, vielen Dank. Ich bin auch nochmal bei dieser Eselhol-Aktion hängen geblieben als mein zweiter Punkt und habe gedacht, die Jünger, für die war das bestimmt so ein übelster, merkwürdiger Random-Auftrag. Jetzt geht mal los und holt einen Esel. Ich glaube, die haben nicht gerafft, was hier passiert. Die Geschichte vom Einzug in Jerusalem steht übrigens in allen Evangelien. Bei Johannes steht sogar, sie wussten nicht, warum das passiert. Also sie checkten nicht, was hier losgeht. Und trotzdem, und das finde ich cool, machen sie es. Also sie haben keinen Plan, aber sie sagen, na, wenn Jesus das will, auf geht's. Und gehen los, holen diesen Esel und sie wissen gar nicht, dass sich damit eine 500 Jahre alte Prophetie erfüllt. Also in Sacharja, das wird in dem Text ja auch erwähnt, wird genau das angekündigt, dass der Messias auf einem Esel, also auf einem Jungtier einreitet. Ich habe übrigens gelesen, dass von der Übersetzung her dort steht, auf einem Esel und einem Jungtier. Also nicht dem Jungtier, sondern also auf beiden. Also ich stelle mir das dann so vor, der steht mit einem Fuß auf der Mutter und mit einem Fuß auf dem Kind und reitet ein. Das ist ja auch eine coole Aktion. Aber
oder wie so Fußschemel, ne? Schon die Füße ausgestreckt vorne aufs Jungtier.
Ja, aber keine Ahnung, das ist wahrscheinlich einfach. Auf jeden Fall, er reitet auf diesem Jungtier ein und damit erfüllt sich eine 500 Jahre alte Prophetie. Die Jünger sind Teil von was ganz Großen, von Gottes Heilsplan. Und es passiert, weil sie einfach gehorsam sind. Weil sie sagen, wir haben Jesus lieb. Wir vertrauen ihm und wir machen das, obwohl wir es nicht verstehen. Und ich denke, das macht Glaube auch manchmal aus, dieses na, blindes Vertrauen klingt so negativ, aber dieses ich vertraue, weil ich weiß, er meint es gut und er hat einen guten Plan, ohne dass ich das verstehe. Und interessanterweise sind ja die anderen Leute in der Geschichte, bei denen ist diese Beziehung nicht da. Also bei den Massen kann man halt lesen, gerade bei Johannes im Evangelium, dass sie glauben, weil Lazarus vorher von den Toten auferweckt wurde.
Ja.
Also sie laufen Jesus nach, weil sie ein großes Wunder erlebt haben, weil sie denken, es passiert wieder irgendwas Spektakuläres. Aber als das dann eben nicht passiert, das habe ich ja vorhin schon gesagt, sind sie auch ganz schnell wieder weg. Die gleichen, die hier rufen Hosianna, die rufen ein paar Tage später kreuzigt ihn, weil sie eben nicht ihre Show bekommen haben. Also die sind nur an Jesus dran, weil sie irgendwas von ihm wollen, aber nicht wegen ihm als Person. Das ist ja auch für uns heute in Beziehung so. Also wenn eine Beziehung nur darauf beruht, dass man was von jemandem will, dann ist es ja eine extrem traurige Freundschaft. oder eine traurige Ehe oder was auch immer. Also wenn ich mit meiner Frau nur zusammen bin, weil ich irgendwas verstanden habe oder weil ich irgendwas mit ihr erlebt habe oder was von ihr will, dann ist es ja ein beschissenes Fundament für eine Beziehung. Und ich sehe hier bei den Jüngern, dass es bei ihnen was anderes ist. Dass sie vertrauen, dass sie losgehen und das, obwohl sie es auch noch nicht verstanden haben. Und ich finde es ein cooler Punkt, auch im Glauben, Gott zu vertrauen, Schritte zu gehen, und manchmal vielleicht nicht zu verstehen, warum passiert es jetzt, aber ich will trotzdem an Gott festhalten und ich will trotzdem ihm treu folgen.
Also auch in solchen Momenten, wo Jesus sich nicht so verhält in unserem Leben, wie wir das erhofft haben, erwartet haben, was uns was bringt, sondern wo wir immer sagen, ey, ich verstehe gerade nicht, warum das jetzt oder jenes gerade passiert, ausgerechnet in meinem Leben, dann trotzdem zu vertrauen, dass es Gott, dass es Jesus gut meint.
Und auch in den Momenten, wo man eben nicht sieht, dass der Glauben was bringt, in Anführungszeichen. Also Jesus sagt mal, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben.
Ja.
Und wenn man sieht, was passiert, wenn ich bete, sofort das erfüllt bekomme, das hat eigentlich ja nichts mit Glauben zu tun. Und Gott ist eben nicht diese Wunscherfüllungsmaschine, sondern es geht da um eine Beziehung. Und die trägt auch, wenn man gerade mal nichts sieht, auch wenn man vielleicht mal nichts fühlt, sondern es ist dieses, ich habe mich dafür entschieden und ich vertraue darauf, das ist der richtige Weg.
Genau, es geht in erster Linie darum, dass wir etwas von ihm wollen, sondern dass wir ihn wollen.
Genau, und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen der Masse, die hier jubelt, und denen, die am Ende dranbleiben. Die einen sind wegen dem, was er tut, und die anderen wegen ihm.
Ich bin das zweite Mal hängen geblieben bei Vers 41, wo es heißt, als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. Also Jesus steht kurz vor Jerusalem, hält kurz inne und fängt an zu weinen. Ich habe so gedacht, was ist das für eine krasse Gottesvorstellung? Ein Gott, der weint, ein Gott, der mitfühlt, ein Gott, der nicht emotionslos ist und so einfach sagt, ne, die Menschen können doch machen, was sie wollen, das ist mir alles völlig egal, ich bin Gott und sollen sie doch machen, sondern der mitfühlt und der sieht, wie Menschen verloren gehen. Der sieht, wie Menschen nie auf ihn hören, wie sie ihm den Rücken zuwenden und wie sie in ihr Verderben sozusagen laufen. Und das ist eine völlig andere Gottesvorstellung, als heute oft so vertreten wird. Also ich habe mal jetzt neulich erst eine Statistik gelesen, von 2022 wurde die gemacht, dass ungefähr 50% der Deutschen überzeugt sind, dass es ein höheres Wesen gibt. Und ungefähr 20% der Deutschen in dieser Frage nie eindeutig sind. Also sie könnten sich vorstellen, es könnte irgendein höheres Wesen geben oder auch nie. Okay. Und nur ein Drittel, 30%, sind der Meinung, es gibt keinen Gott. Oder es gibt kein höheres Wesen in irgendeiner Form. Nur ein Drittel. Und ich habe dann so gedacht, aber wenn man mal in die Kirche schaut, an Jesus glauben dann doch nicht so viele. Das sind doch relativ wenig. Das heißt, es gibt einen Großteil von Menschen, die glauben an ein unpersönliches, höheres Wesen. Und da bin ich doch froh, dass ich an Jesus glauben darf. Weil dieses höhere Wesen, das stelle ich mir so vor, also erstens die Frage, wie hoch ist es denn? Dann die Frage, was nützt mir ein höheres Wesen, was irgendwo da im Universum draußen ist, aber was sich für mein Leben und für meine Lebensrealität null interessiert? Was es einfach kalt lässt, wenn Menschen sterben oder vor die Hunde gehen? Dann will ich doch lieber an diesen Jesus glauben, der mir hier beschrieben wird als ein Gott, der weint, der über die Menschen weint, der mitfühlt, der für mich ist, der unbedingt will, dass ich zu ihm komme. Der mich unbedingt aus diesen, wie bei dem Eselbrunnen, aus dieser Bindung, aus den Bindungen lösen will. Der will, dass ich zu ihm gebracht werde und der will, dass ich bei ihm Heimat finde und ankommen darf. Also es ist für mich ein geniales Bild, ein Gott, der weint.
Und er wusste ja auch bei diesem Weg, den er nach Jerusalem geht, wo der hingeht. Also er wusste ja, wie das ausgeht, dass er dort sterben wird. Und trotzdem geht er diesen Weg einfach auch aus Liebe und weil die Menschen ihm so viel bedeuten. Und er hätte ja auch sagen können, die haben es nicht anders verdient. Ich habe es denen 100-mal gesagt, durch Propheten, durch alles Mögliche. Die checken es einfach nicht. Also manchmal ist man ja dann so selbstgerecht. Also keine Ahnung, ich habe das jetzt erlebt. Meinem Sohn gesagt, dass er sein Zimmer aufräumen. Er hat es nicht gemacht und ist auf einem Duplostein ausgerutscht. Und es hat sich fast gut angefühlt für mich. Und ich habe gesagt, hättest du doch mal auf mich gehört.
Du Rabenvater.
Aber Jesus reagiert nicht so, sondern er weint. Er hat Mitleid, obwohl er im Recht ist. Obwohl er sagen könnte, ihr habt es verdient, was passieren wird.
Bis zuletzt am Kreuz.
Ja.
Vergib ihnen, Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben jeder unsere beiden Punkte, aber ich will trotzdem noch einen kleinen Gedanken anfügen. Und zwar, weil wir jetzt gar nicht über das Letzte gesprochen haben, diese Tempelreinigung. Der geht ja in den Tempel rein und schmeißt dort die Marktstände um und sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Und ich habe so gedacht, der Tempel wurde ja dann tatsächlich 70 nach Christus von den Römern zerstört. Das heißt, den gibt es faktisch auch nicht mehr, diesen jüdischen Tempel. Aber im Neuen Testament wird ja davon geschrieben, dann in den Briefen später, gerade im Korintherbrief, dass unser Leib der Tempel des lebendigen Gottes ist oder des Heiligen Geistes auch ist. Unser Körper, unser Herz ist von nun an Tempel. Und ich habe mich gefragt, wo ist unser Herz manchmal Räuberhöhle? Also wo, und das passt eben mit diesem Losbinden vom Esel gut zusammen, also wo sind Dinge in meinem Herzen, die mich fesseln, die Räuberhöhle sind, die schlecht sind, die mich runterziehen, die mich niedermachen, die mich eigentlich nie in Freiheit bringen? Und wo sollte ich Jesus hineinbitten und sagen, ey, räum dort bitte auf. Also hau dort auch diese Marktstände um und verwandle aus dieser Räuberhöhle meines Herzens wieder deinen guten Tempel, dein gutes Leben, wie du dir das gedacht hast. Genau, das vielleicht anknüpfend, obwohl es jetzt theoretisch mein dritter Gedanke war.
Ist okay, ausnahmsweise. Ich finde, wenn du jetzt einen dritten hast, nee, ich habe keinen dritten, aber das passt ja auch zu der Sanftmut. Also das ist, glaube ich, nicht, was man sich unter Sanftmut vorstellt. Dass jemand Stände umschmeißt. Und trotzdem passt das aber, weil Jesus eben in Sanftmut auch trotzdem völlig klar ist und an den Stellen auch sagt, dort steht was dem Wichtigsten im Weg, dass er zum Gebet kommt, dass er dort anbetet und nicht abgezockt wird. Also ich glaube, Jesus ist an den Punkten, wo wir in Sünde leben, wo Sachen zwischen uns und ihm stehen, ist er trotzdem auch völlig klar. Wenn wir da Gottes Wort offen lesen und uns fragen, was steht dem im Weg, was ist Sünde in unserem Leben, dann ist er halt in aller Sanftmut trotzdem auch unglaublich klar.
Ja, kommen wir zu den Nuggets. Was hast du denn für ein Nugget mitgebracht?
Ja, ich habe diese konkrete Frage an dich mitgebracht, ist Jesus dein König? Also hier geht es ja ganz oft um diesen König, der einzieht und viele jubeln ihn als den König, der irgendwas Cooles getan hat, den, wo sie eine riesen Erwartung haben, dass er genauso handelt, wie sie wollen. Aber am Ende ist die Frage und vor allen Dingen an die Jünger, ist er einfach dein König, ohne dass er was dafür tun muss, also ohne dass er so sein muss, wie du dir das vorstellst, ohne die Wunder, ohne dass du alles von ihm verstehst, weil das machen die Jünger auch nicht. Die Frage ist einfach, ist er dein König? Vertraust du ihm dein Leben an? Setzt du ihm die Krone auf mit allem, was das bedeutet?
Super. Mein Nugget, ich habe es mal überschrieben, Bereitschaft zum Loslassen, bin da auch nochmal bei diesem Esel hängen geblieben. Der Besitzer, der kommt ja dann hin zu den Jüngern und will sie aufhalten und die Jünger sagen, der Herr bedarf seiner und im Grunde geben die Besitzer diesen Esel frei. Meine Frage, die ich euch gerne in euren Alltag mit reingeben will, was bist du bereit für Gott loszulassen? Weil es dich vielleicht dir deine Freiheit nimmt, Gott zu dienen oder mal ganz positiv ausgedrückt, was willst du ihm, also Gott, zur Verfügung stellen an Zeit, an deinen Gaben? Also was bist du bereit loszulassen und zu geben? Genau. Ja, bevor wir jetzt endgültig den Schlusspunkt setzen für unsere heutige Folge, wollen wir euch gerne nochmal ermutigen, wenn euch das weiterbringt hier, was ihr von uns hört in unserem Podcast, dann gebt gerne ein Like bei den jeweiligen Plattformen, wo ihr das gehört habt. Und ich ermutige euch auch dazu, das ruhig auch in euren Stati zu teilen und das mit anderen zugänglich zu machen. Uns geht es nicht darum, dass wir irgendwie hier halber berühmt werden, überhaupt nicht, sondern uns ist es wichtig, dass Menschen anfangen, in Gottes Wort zu lesen und begeistert davon sind und begeistert davon werden und von diesem Friedenskönig angesteckt werden. Also von daher Ermutigung an dieser Stelle mal.
Vielen Dank. Dann bleibt uns nur noch zu sagen,
Schicht im Schacht.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Licht im Schacht.